Hallo und herzlich willkommen zu Decolonize Wuppertal, der Podcast. Ich bin euer Host Maidi Borowski-Islam, Mitgründerin von Decolonize Wuppertal und spreche mit interessanten Menschen über die Themen Kolonialismus und Rassismus. Nach längerer Pause starten wir heute erneut mit einem richtig tollen Gast, auf den ich mich sehr freue, den Erfolgsautor und Journalist Mohamed Amjad, der mit seinen Büchern unter Weißen, Der weiße Fleck, Let's Talk About Sex, Habibi, und mit seinem neuesten Buch, Alles nur Einzelfälle, heute bei uns zu Gast ist und mit dem wir über Themen wie strukturellen Rassismus, aber auch vielleicht die Verbindung zum Thema Kolonialismus sprechen werden. Ich bin jedenfalls total gespannt, was heute beim Podcast bei rauskommt. Wir sind heute tatsächlich nicht irgendwo in einem Büro, sondern wir sitzen im Café, weil Mohamed gleich auch im Anschluss noch eine Lesung hat, auf die ich mich auch total freue. Und ja, an der Stelle einfach herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich würde einfach damit anfangen, vielleicht magst du kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Ich hatte jetzt ja schon so angeteasert, Autor, Journalist, erzähl einfach ein bisschen.
Ja, also ich koche gerne, ich esse gerne, ich schreibe gerne darüber, dass ich koche, aber das eher so nebenbei. Im Hauptberuf bin ich investigativer freier Journalist und arbeite für viele große Medien in Deutschland, unter anderem zum Beispiel für den WDR oder für den Spiegel, für die SZ oder die Zeit. Ich bin auch Buchautor und du hast ja schon die Bücher aufgezählt und versuche da ganzheitlich auf Themen zu schauen in meinen Sachbüchern, die eben auch relevant sind für unseren Podcast heute.
Sehr schön. Du hast es gerade schon erwähnt, du schreibst ganz viel und eben auch für unterschiedliche Medien. Und ich weiß, dass du auch mehrere Kolumnen hast, oder? Unter anderem auch über Essen, Kulinarik.
Genau, ja, genau, auch über Essen. Ich habe tatsächlich sogar zwei Kolumnen über Essen. Einmal im Monopol-Magazin, wo ich wirklich einfach nur immer schlechte Laune verbreite und dazu noch ein Rezept. Und in Zeit-Magazin Online beschreibe ich die Geschichte von einzelnen Zutaten, die wir jeden Tag bei uns in der Küche oder in der Kantine irgendwie zu uns nehmen, wo immer eine sehr große Geschichte dahinter steckt. Und surprise, surprise, oft hat es auch was mit Kolonialismus zu tun zum Beispiel. Aber das sind halt Themen, die mich dann auch faszinieren, weil ich recherchiere für mein Leben gern. Ich glaube, das ist so dieses Detektivsein, so ich weiß nicht, was du geguckt hast als Kind, Detective Conan oder so.
Ich kenn's, ja.
Genau, diese Sachen. Und dann gucke ich mir halt so ein Lebensmittel an und woher kommt das und was ist die Geschichte, die quasi dann mit aufgetischt wird. Und das macht mir ja großen Spaß und das hat dann auch so eine politische Tiefe, hoffentlich.
Ich finde es voll spannend, dass du sagst, dass Recherche voll dein Ding ist. Bei mir ist das überhaupt nicht das Ding. Ich weiß noch, im Uni-Kontext dachte ich immer so, Gott, jetzt muss ich schon wieder recherchieren. Aber so unterscheiden wir uns alle und du hast es gerade auch schon wieder gesagt, du hast mit der Kulinarik trotzdem eine Verbindung zu den Themen, über die wir heute sprechen. Sind das aber auch, ist das genau die Schnittstelle, die auch zu deinen anderen Themen, weil ich glaube, wenn man das erste Mal so von dir liest, vielleicht ein Buch und dann hört so, okay, Kulinarik, das geht so total weit auseinander. Was ist da die Schnittstelle, die dich auch vielleicht, die all deine Themen verbindet und gleichzeitig dich vielleicht auch antreibt?
Ich glaube, so ganz banal geantwortet, mir wird schnell langweilig, deswegen lieber mehrere Sachen machen, die aber dann auch zusammenkommen an einem Punkt. Und das mit den Kolumnen, das verbindet sich sehr, sehr gut, glaube ich, mit meinen Recherchen zu Antirassismus, weil es ja auch so, man sagt ja intersektional, darum geht, dann verschiedene Kategorien mitzudenken, kapitalistische Ausbeutung zum Beispiel, koloniale Geschichte und Gewalt, Nord-Süd-Gefälle oder auch Armutsfragen. Da kann man auch sehen in der Kulinarik, im Essen, dass es natürlich aus verschiedenen Perspektiven immer eine Frage ist, was kann ich mir überhaupt leisten, was kann ich mir nicht leisten. Und da für mich auch schon in meinem Buch Der weiße Fleck zum Beispiel, ist total spannend für mich war, nochmal zu besprechen, dass veganes Essen eigentlich gar nicht so eine neue, hippe Erfindung aus Berlin-Kreuzberg ist, sondern das haben sehr viele Menschen auf dieser Erde schon sehr lange kultiviert und entwickelt und lecker gemacht und sich darauf, auf dieses Wissen nochmal zurückzubeziehen und zu besinnen, dass das stärkt, glaube ich, so ein Dialog. Und das zeigt auch, dass diese Themen und Debatten, die manchmal so abstrakt sind, gar nicht so abstrakt sind.
Voll. Mir fällt gerade direkt so ein Beispiel dazu ein. Ich war vor einem halben Jahr in Berlin das letzte Mal und Gentrifizierung war so das Thema. Ne? Man geht an die eine Stelle und dann kommt man irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 Häuser weiter und auf einmal hat sich das ganze Umfeld total gewandelt und ist auf einmal so total hip und irgendwie siehst du auch an den Leuten, die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld und dann kamen wir auf das Thema Unverpacktläden zu sprechen und das fand ich so witzig, weil die Unverpacktläden, die haben wir hier auch in Wuppertal und eigentlich ist das auch keine neue Erfindung. Das ist genau, wie du das gerade mit Veganismus beschrieben hast. Ne? Also die, wenn man so in türkische Supermärkte oder so reingeht, das ist alles unverpackt. Das ist
alles unverpackt. Ich hatte so einen Moment, wo ich in einer Berliner Lokalzeitung einen riesigen Artikel gelesen habe über einen Unverpacktladen in Kreuzberg.
Ja.
Und wie innovativ das ist. Und das ist ja auch eine gute Sache, eine gute Initiative, vor allen Dingen für die Umwelt. Und die Besitzerin von diesem Unverpacktladen hat aber das so dargestellt, dass sie das erfunden hat. Also ihre Idee. So. Und dann war ich auch anderswo in anderen Städten unterwegs, keine Ahnung, in Paris oder in San Francisco und in Wuppertal. irgendwann mal dämmerte es mir, das ist eigentlich der Bazar, wo meine Oma immer eingekauft hat. Die ist dann mit ihrem Stroh Beutel einfach zum Bazar gegangen, hat sich das abwiegen lassen und hat es mitgenommen.
Ja.
Also man braucht halt nicht innovative Startups, um genau diese Ideen zu entwickeln, um im Einklang mit der Umwelt oder sehr umweltfreundlich zu konsumieren zum Beispiel. Und das Rad neu zu erfinden, das kostet nicht nur Energie, sondern es kostet auch so ein bisschen, finde ich an dieser Stelle, Ehre. Weil das gibt es anderswo und es ist absolut okay, das auch zu sagen, acknowledgen und dann das auch irgendwie anzunehmen.
Ja, total. Da gehe ich voll mit. Du hast ein Buch geschrieben, zuletzt. Und zwar geht es auch heute um das Buch Alles nur Einzelfälle. Siehst du da auch tatsächlich Zusammenhänge zum Thema Kolonialismus?
Ja, also es kommt sogar ganz vorne vor, dass die Polizei, so wie sie heute existiert und auch agiert, auch gewalttätig agiert, eigentlich zum Teil auf Kolonialismus fußt, beziehungsweise der Kolonialismus ohne Polizeigewalt gar nicht existieren kann oder konnte, weil koloniale Gewalt ja auch darin bestand, die Körper der sogenannten anderen zu kontrollieren.
Mhm.
Und das kann man auch gut in den USA beobachten oder in Brasilien zum Beispiel ablesen an der Geschichte, wo weiße Menschen aus Europa dahingegangen sind und quasi über die Polizei als Milizen organisiert ihren in Anführungsstrichen Besitz schützen wollten. Und das waren halt versklavte Menschen.
Mhm.
Und aus diesen Milizen sind die Polizeibehörden erwachsen, die wir heute kennen aus diesen Ländern. Und das kann man alles bis hierhin nachverfolgen, dass das quasi hier erfunden worden ist, kultiviert worden ist und dann dafür gesorgt hat, dass in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart Menschen mit Polizeigewalt konfrontiert sind. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine verwobene Geschichte der Polizei und des Kolonialismus, die, wo es mir total wichtig war, ganz am Anfang am Buch das auch sichtbar zu machen.
Richtig wichtig. Ich hatte mir vorhin noch mal ein Zitat rausgesucht. Das ist aber tatsächlich nicht aus deinem aktuellen Buch, sondern aus Let's Talk About Sex, Habibi. Und da ging es um die Kölner Übergriffe in der Silvesternacht. Und ich lese das einfach mal kurz vor. Denn in den vergangenen Jahren, nicht erst seit der sogenannten Kölner Silvesternacht, wurde über die Sexualität der NordafrikanerInnen verhandelt, ohne mit ihnen selbst zu sprechen. Es fing mit dem Kolonialismus an, dass afrikanische Körper mit eurozentristischen Kanon anders gemacht wurden. Desinformation, Orientalismus und Fetischisierung dominieren bis heute das Gespräch über Nordafrika. Da würde ich gerne dran anknüpfen. Vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen ausführlicher, was genau damit gemeint ist, also worauf du dich da nicht nur auf die Kölner Silvesternacht beziehst, sondern was du damit weiter meinst und ob das... Nee, ich lasse das erstmal so stehen und du sagst was dazu und also, dann mache ich meine zweite Frage.
Nach der sogenannten Silvesternacht war ich mit einem Team von ReporterInnen hier in NRW, vor allen Dingen in Köln unterwegs und wir haben wirklich 6 Monate überhaupt versucht herauszufinden, was passiert war. Wir haben das Minute für Minute rekonstruiert, was in dieser Nacht passiert war, wo Polizeigewalt und Polizeiversagen ein sehr großes Thema war. Ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen kann an dieser Stelle, aber es geht auch darum, dass die Polizei die Menschen in eine Ecke auf der Domplatte gedrängt hat und dort die meisten Übergriffe stattgefunden haben. Und ich war als Reporter viel in NRW unterwegs, unter anderem auch in Wuppertal und habe mutmaßliche Verdächtige dann ausfindig gemacht, mit denen gesprochen. Es sind am Ende ein Dutzend Männer gewesen, die die Frauen belästigt und gewalttätig dann begegnet sind. Und als ich 6 Monate später mich in Köln bei einer Veranstaltung hingesetzt habe und gesagt habe, dass sexualisierte Gewalt gar nicht geht, egal wann, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal wo, waren in der zweiten Reihe bei dieser Veranstaltung so ein paar weiße Feministinnen und die waren richtig wütend, dass ich das so gesagt habe, weil die machen einen Unterschied zwischen der Herkunft von weißen Tätern und der Herkunft von Tätern, die sie dann in Nordafrika verorten. Und das fand ich ganz interessant, tatsächlich das auch nochmal zu verstehen, dass Kriminalität und Gewalt hier in diesem Land kategorisiert wird in gut oder in schlecht. Und da wird ja auch ganz oft gesagt, unsere Frauen, als würden Frauen Objekte sein, die man irgendwie besitzt und schützen muss.
Und wer gehört zu unseren Frauen? Das ist auch nochmal die Frage.
Ja, und wer gehört zu unseren Frauen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil die würden das natürlich dann auch so formulieren, dass einige Frauen nicht schützenswert sind. Mutmaßlich aus der Perspektive einer Emma-Redaktion zum Beispiel. Auf jeden Fall hat mich das total dann motiviert, mir die Geschichte der Andersmachung von Menschen in Nordafrika über die koloniale Brille anzuschauen, mehr dazu zu lesen, in der Kunstgeschichte mir das anzuschauen, Delacroix und andere Künstler, nicht gegendert an dieser Stelle, also alles Männer, die mit ihrem männlichen Blick nach Nordafrika gegangen sind und vor allen Dingen Frauen und queere Menschen, queere Körper sich angeschaut haben. Und das ist jetzt nicht so abstrakt, weil da muss man einfach nur in die Kunstmuseen hier in Europa gehen, um zu sehen, wie dieser exotische Körper dann inszeniert wird als Sehnsuchtsprojektionsfläche für Europäer, meistens auch Männer, Europäer, die damals ja noch nicht mal fantasieren konnten, was Sexualität ist. Also es war ja alles war verpönt und nicht erlaubt, während in Nordafrika eher viele Räume der sexuellen Offenheit quasi herrschten. Und über diese Kunst, über Literatur, über Kolonialismus dann ganz konkret, über auch Handelsrouten, über Tourismus, ist dann so diese Andersmachung der anderen Körper gewachsen. Und das fand ich total interessant, auch als Kontextualisierung für rassistische Diskurse und Debatten hierzulande, die ja immer wieder aufploppen.
Ich finde das super spannend, weil ich direkt auch daran gedacht habe, das ist ja dann auch nicht nur auf Nordafrika beschränkt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, was mir immer begegnet, wenn wir über Kolonialismus sprechen in unserer Arbeit, dann ist das beispielsweise sowieso auch das Thema Feminismus und wie auch diese Andersmachung stattfindet und das beispielsweise auch an dem Thema Haare. An welchen Stellen sind Haare erlaubt? Wo müssen sich besonders dann eben weiße, eurozentristische Perspektiven von diesen in Anführungszeichen andersartigen Menschen abgrenzen? Und da fiel mir direkt das Thema Schambehaarung ein. Und dass das ja früher gang und gäbe war und auf einmal gab es dann auch mit diesen Völkerschauen, eben diesen extremen Cut, wo man dann gesagt hat, nö, ab jetzt ist es modern, sich die Haare abzuschneiden an den Beinen, an den Achseln und überall da, wo sie nicht mehr hingehören sollten. Deswegen, also Nordafrika ist ein super Beispiel dafür, aber es ist nicht nur da.
Also in meinem ersten Buch unter Weißen beschreibe ich, wie ich in Indien mir die Werbung überall anschaue und auch in Südkorea für Kosmetika, die die Haut aufhellen sollen.
Ja.
Was dann wiederum auch zum Beispiel meine Schwester, meine Mutter genommen habe. Ich war in Mexiko, da gibt es das auch. Und das sind natürlich Exporte von bestimmten weißen eurozentrischen Schönheitsidealen. Ja. Du hast über Haare gesprochen, da geht es darum, natürlich ein Ideal glätten, bis tatsächlich bei den meisten Frauen dann auch Probleme auftreten, weil mit
chemischer Glättung.
Chemische Glättung oder auch wirklich mit heißen Eisen daran gegangen wird. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind, ich habe zwei ältere Schwestern, wie die wirklich stundenlang versucht haben, ihre Haare zu glätten, bloß keine Curly Hairs. Und das sind natürlich so Dinge, die prägen Gesellschaften, die prägen Menschen. Und deswegen ist Dekolonisieren eine Frage von Systematik, wenn wir zum Beispiel über Polizeigewalt sprechen, aber auch eine Frage von Selbstwertgefühl, wo ganz viele Menschen erstmal merken, mein Körper ist natürlich so und der ist auch schön. Da muss ich jetzt nicht wie in der Werbung aus Paris oder aus Mailand irgendwie aussehen. Und das ist halt ein Prozess, weil er über mehr als 500 Jahre aufgebaut worden ist, dauert es halt sehr, sehr lang, bis diese Dekolonisierung dann voranschreitet.
Siehst du denn Veränderung, positive Veränderung? Und ich hätte jetzt gesagt, genau solche Bücher, wie du sie schreibst und auch andere AutorInnen sie schreiben, tragen ja auch zu diesem Wandel bei.
Das ist voll lieb, danke.
Ja, gerne.
Ja, also ich bin eher ein pessimistischer Mensch.
Okay.
Weil ich glaube, die Fallhöhe bei sehr vielen Themen, die ich bearbeite, und ich kümmere mich um Polizeigewalt, ich kümmere mich um die Gewalt gegen Geflüchtete an EU-Außengrenzen und an Binnengrenzen, zum Beispiel hier in Deutschland. Das sind die Themen, über die ich reden möchte. Und da sehe ich nicht wirklich einen Fortschritt. Im Gegenteil, eher Rückschritte oder einen Konsens, dass es okay ist, Menschen zu töten. Ja. Einfach so aus vermeintlichen Sicherheitsaspekten, die gefühlt sind, und das Asylrecht zum Beispiel zu torpedieren. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und gleichzeitig, wir sind heute hier in diesem schönen Café, es füllt sich langsam, wir reden bei diesem Podcast. Das sind natürlich Momente, wo es total wichtig ist, auch nochmal festzuhalten, da bewegt sich was. Mhm. Hier sind meine Bücher auf dem Tisch und das sind natürlich Sachen, die dann doch, wenn auch einen kleinen Beitrag leisten, damit Leute zumindest so ins Grübeln kommen.
Vielleicht, um das nochmal zu unterstreichen. Ich finde, die Arbeit, die du unter anderem leistest, ist ja auch eine Care-Arbeit für uns BIPOCs grundsätzlich. Also ich sehe, wer liest solche Bücher, ist ja auch immer die Frage, wer kommt zu solchen Veranstaltungen. Wir können uns gleich gerne mal umschauen und dann können wir drüber reden. Und meistens sind es ja Leute, die auch schon sich irgendwie mit diesen Thematiken beschäftigt haben, die daran Interesse haben. An ganz vielen zieht es vorbei. Aber vor allen Dingen, und wenn wir dann eben bei dieser Thematik bleiben, Wie wurden wir quasi erzogen? Wie sind wir geprägt? In welcher Gesellschaft wurden wir geprägt? Und was sind so unsere Bilder gewesen, mit denen wir aufgewachsen sind? Dann sehe ich da auf jeden Fall eine Veränderung, weil früher waren es überwiegend weiße Frauen, weiße Männer, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ich bei Lesungen gesehen habe, die ich auf Büchercovern gesehen habe. Und jetzt sitze ich ganz oft eben solchen tollen Menschen wie dir gegenüber. Und ich finde, wenn die Jugend jetzt die Möglichkeit hat, eben so aufzuwachsen und diese Vorbilder für sich anzueignen und zu schauen, guck mal, man kann Autor werden, obwohl man nicht weiß ist, ist das ein großartiger Fortschritt. Aber ich gebe dir genauso recht, zu sagen, das ist auf der einen Seite der Fortschritt und auf der anderen Seite, wenn wir uns die politische Lage anschauen, haben wir extrem mit Rückschritten zu kämpfen gerade, ne? Und auch mit extremen Streichungen, was Gelder angeht für Projekte, dass man überhaupt jemanden wie dich einladen kann. Ne?
Plus alles, was du jetzt als Fortschritt bezeichnet hast, ist auch nicht sicher. Das kann alles auch wieder zurückgedreht werden. Daran arbeiten auch ganz konkret Menschen auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen ist es auch total wichtig, das zu verteidigen und auszubauen und laut zu bleiben.
Ja. Ich werde immer wieder gefragt, ich finde es immer ganz witzig, wenn ich so Anfragen zu Workshops oder so habe, so ja, Strategien, wir brauchen Antirassismus-Strategien, haben Sie da nicht irgendwie so ein quasi Handbuch, was wir da an die, was Sie uns damit an die Hand geben können? Ich sage immer, ja natürlich, Sie können jetzt mein Handbuch nehmen, da sind 60 Beispiele drin und wenn Sie die gelesen haben und auswendig gelernt haben, dann sind Sie Antirassist. Nein, so funktioniert es natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Podcast, der so ein bisschen aufklären soll, der über bestimmte Themen sprechen soll, reden wir nochmal über Strategien. Was möchtest du gerne unseren HörerInnen mitgeben, wie sie sich selber schützen können, wie wir genau das eben schaffen, dass es keinen Rückschritt in dem Bereich, den wir gerade als Fortschritt gekennzeichnet haben, gibt und wie wir dazu beitragen können, jeder für sich.
Genau, das ist auch das richtige Stichwort, jede Person für sich. Weil es total schwierig ist, diese Frage allgemein zu beantworten. Also da geht es auch ein bisschen darum, um die Positionierung der einzelnen Person, die Möglichkeiten, Rahmen. Da geht es ein bisschen über die, um die Arbeitsstätte, um die soziale Herkunft, um die Betroffenheit von Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein erster Schritt, sich das alles bewusst zu machen. Mhm. Wer bin ich? Also sehr, sehr viele Debatten oder sehr viele Krisen sind Identitätskrisen, glaube ich, bei vielen Menschen. Egal jetzt, ob sie privilegiert sind oder weniger privilegiert sind oder gar nicht privilegiert sind. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, schon bei ganz jungen Leuten, sie darauf anzusprechen, mit ihnen darüber zu reden. Wer bist du? Wer willst du sein? Wo willst du hin? So, das klingt jetzt so ein bisschen nach Kalenderspruch, aber das hilft, glaube ich, auch später nicht so eine frustrierte Potato zu werden, die ja immer irgendwie nur meckert, dass man ihr jetzt irgendwie vermeintlich Sachen wegnimmt, sondern auch das Selbstwertgefühl zu stärken als die Person, die man halt ist. Das ist so das eine. Und das zweite ist dann auch die Möglichkeiten wahrzunehmen, die man halt hat. Ja. Zum Beispiel, wenn man eine Lehrerin ist, dann hat man natürlich eine andere Möglichkeit, im Bildungssektor etwas zu machen, als wenn man keine ist. Ich habe als Autor andere Möglichkeiten. Man kann natürlich irgendwie als Aktivistin für Klimagerechtigkeit dann auch die Betroffenheit von Rassismus betroffenen Menschen mit in den Blick nehmen. Man muss aber sich auch ein bisschen schützen. Also ich kenne auch ganz viele Sweet Potatoes oder ganz viele BPOC, die dann daran auch so ein bisschen verzweifeln, weil der Wandel, wie wir gerade besprochen haben, jetzt nicht immer so selbstverständlich ist, aber der ist dann nicht so befriedigend, wenn man Tag und Nacht Podcasts macht, Demos organisiert, wenn man Bücher liest, Bücher verkauft, Texte schreibt, Kunst macht, vor der Klasse steht und Leute irgendwie empowern möchte und es trotzdem immer und immer wieder passiert, dass man hört, diese eine Person wurde von der Ausländerbehörde wieder irgendwie diskriminiert. Diese andere Person wurde von der Polizei diskriminiert. Diese andere Person wurde an der Hochschule diskriminiert. Und da wirklich einmal abzustecken, was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber das ist auch Selbstschutz tatsächlich. Ohne in dieses kapitalistische, kümmere dich nur um dich. Weil das ist auch so eine Tendenz, also so Selfcare-mäßig. Selfcare wichtig, ja. Mache ich auch, indem ich halt koche zum Beispiel. Aber dann trotzdem die Gemeinschaft im Blick zu behalten. Und das Letzte, was ich sagen wollen würde, ist auch nicht immer auf diese ganz einfachen Antworten reinfallen. Also du hast gerade über Repräsentation gesprochen und ich finde Repräsentation wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen, sich selbst zu sehen, zum Beispiel in den Medien oder an der Schule, an der Hochschule. Aber gleichzeitig ist es so eine Fassade geworden, um zu sagen, guck mal, wir haben ein bisschen Repräsentation bei der Polizei, deswegen ist Polizeigewalt gar kein Problem mehr.
Nicht mehr da, ja.
Nicht mehr da. Und das ist natürlich eher so, das ist eher eine Fassade und kontraproduktiv.
Ja. Frau, vielen Dank für die drei wichtigen Punkte, die du angesprochen hast. Besonders jetzt auch der letzte Punkt ist, glaube ich, immer wieder ein Thema, ne? Auch für sich selber so ein bisschen abzustecken. Wann werde ich da vielleicht auch so als Token irgendwie ein Stück weit benutzt und wann bringt mich das aber auch weiter, in dieser Position dann zu sein, um vielleicht auch weitere Türen aufzumachen? Ich hätte gesagt, das war tatsächlich unsere letzte Frage, aber weil das hier ein Podcast ist und wir immer so ein paar wiederkehrende Elemente drin haben, hätte ich jetzt noch einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar ein Inspirationstipp von dir an unsere Hörerin. Was inspiriert dich? Es darf ein Film, es darf Musik, es darf Bücher, es darf alles, was dir so einfällt sein. Mit einfach eine kleine Empfehlung. Vielleicht auch einfach Werbung an der eigenen Stelle.
Kauft und verschenkt mein Buch. Alles nur Einzelfälle. Das ist die mit der Polizeigewalt. Bei Piper erschienen. Nee, also tatsächlich, wenn ich es ganz persönlich beantworten kann, sind natürlich meine Friends eine große Inspirationsquelle. Deswegen ein weiterer Tipp, seine Friends gut kuratieren und pflegen. Und auch im Austausch bleiben. Aber tatsächlich sind es auch ganz oft so Menschen, die eben nicht im ersten Sinne so inspirierend erscheinen. Also unsere Mütter zum Beispiel, unsere Families, die Menschen, die hier in die dieses Land auch mit aufgebaut haben, by the way.
Ja.
Sogenannte GastarbeiterInnen, die wirklich malträtiert worden sind und diskriminiert worden sind bis zum geht nicht mehr und gleichzeitig wie blöd Steuern bezahlt haben, dieses Land aufgebaut haben und sich darauf nochmal zu besinnen und nicht eben in dieser akademischen Bubble unterzugehen, zu sagen, ich rede jetzt nur noch mit AutorInnen oder mit Leuten, die Podcasts machen, sondern da auch auf dieses Wissen irgendwie zu gehen und zu sagen, das ist valides, wichtiges Wissen, dass wir nochmal irgendwie schätzen lernen müssen im Gespräch. Und wir waren alle rebellierende Jugendliche und Pubertierende und wollten nichts damit zu tun haben. Aber das zu revisiten und zurückzugehen, das ist auch so eine Möglichkeit zu dekolonisieren tatsächlich. Mhm. Und zu sagen, ich komme jetzt nicht aus einem AkademikerInnenhaushalt, aber wir haben ganz, ganz viel geleistet. Und da, woher ich komme, ist alles super eigentlich gewesen, so wie es war. Und das sichtbar zu machen, die Struggles sichtbar zu machen, das gibt, glaube ich, auch viel Inspiration für sehr viele Kids, die uns hoffentlich dann jetzt auch hören.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Danke für die Einladung. Wuppertal ist immer stabil.
Oh, danke. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Das war tatsächlich unsere Folge mit Mohamed Amjad, Decolonize Wuppertal, der Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast.